Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 27. Mai 2020 und hier stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages und wir mischen euch wieder zum Frühstück sowas wie ein Informationsmüsli mit den besten Zutaten aus der Welt des Sports. Wir, das sind mein Kollege, der Sportfan-Journalist und Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft Andreas Wurm.
Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Schönen guten Morgen in die Runde. Guten Morgen, Malte. Ne? Hast du vom Spitzenspiel von gestern geträumt?
Och, geht so. Die Bayern haben ja vorgelegt. Das war mir ja durchaus vom Ergebnis her am Ende sympathisch. Aber das, was danach kam, war ja nochmal richtige Kracherergebnisse, die da kamen. Also die Bayern, die sind quasi deutscher Meister. Und wenn alles normal läuft, werden sie das auch weiter sein. Aber was dahinter passiert, das ist ja nochmal richtig spannend geworden jetzt durch die Konstellation gestern Abend.
Also wir sehen, es gibt keinen monothematischen Podcast zum Spiel Erster gegen Zweiter oder einer der anderen kuriosen Partien vom gestrigen Abend. Wir haben noch viel mehr. Wir werfen noch den Blick zurück in die Sportgeschichte, in die jüngere Geschichte, muss man sagen, die der Leichtathletik.
Außerdem gratulieren wir noch dem Geburtstagskind des Tages, einem der größten, naja, mindestens einem der charismatischsten Engländer unserer Zeit.
Und wir möchten euch ein Buch ans Herz legen. Ein Buch, das sich mit der politischen Bedeutung und dem politischen Missbrauch von Sport beschäftigt. Wir sprechen mit dem Autor.
Mit Ronny Blaschke über sein Buch Machtspieler und Top und Flop des Mittwochs haben wir natürlich auch noch für euch. Und für einige von euch würde auch der gestrige Abend sicherlich in eine dieser Kategorie passen, je nachdem, mit welcher Mannschaft ihr es haltet.
Stand jetzt Top-Thema.
Wir schreiten zur Analyse des Topspiels von gestern Abend. Ein 1:0-Sieg der Bayern in Dortmund bringt die Bayern dann mal richtig auf Kurs zum 8. Meisterschaftstitel in Folge. So sieht's aktuell aus. Sie stehen nämlich nach diesem 28. Spieltag mit 7 Punkten vor dem BVB, mit 7 Punkten vor der Konkurrenz. Andreas, ein Ergebnis am Ende 1:0. Hattest du gedacht, dass es ja am Ende so knapp ausgeht, in Anführungsstrichen?
Ich hätte gedacht, dass mehr Tore fallen. Also, dass es nur ein Torunterschied sein könnte, das hatte ich fast auf dem Zettel. Aber dass wirklich nur die beiden auswärts mit einem Torunterschied gewinnen, das habe ich so nicht erwartet. Aber es war ein, sagen wir mal, besseres 0:1, wenn auch kein glorreiches. Aber es hat gereicht, um ja fast schon die Meisterschaft einzutüten. Ich glaube, das kann man an der Stelle schon sagen.
Davon gehen wir mal aus, wenn alles mit normalen Maßstäben dann auch weitergeht in der Saison. Aber apropos normal, man kann ja wirklich sagen, wenn alle Mannschaften in der Bundesliga ihre in Anführungsstrichen normale Leistung abrufen, keiner irgendwie positiv oder negativ ausrutscht, am Ende gewinnen dann auf jeden Fall die Bayern. Das hat sich gestern auch wieder gezeigt. Die Bayern-Qualität, ohne dass sie jetzt groß geglänzt haben, hat ausgereicht, dass sie dieses Spiel dominieren konnten. Und die Dortmunder irgendwie wieder, wie immer, wie wenn es gegen Bayern geht, wieder über weite Strecken sehr, sehr passiv, sehr tief gestanden, die Bayern sehr weit kommen lassen und ihnen eigentlich viel zu viel Platz gegeben.
Ja, Dortmund kam anfangs besser aus der Kabine, hatten dann ja auch gleich die erste Chance, aber danach kam dann nicht mehr so richtig viel, so ein paar Entlastungsangriffe. Ansonsten hatte ich zumindest das Gefühl, dass das mehr oder weniger ein Spiel auf einen Strafraum, nämlich dem des BVB war. Allerdings kamen die Bayern auch nicht in die Box, also auch nicht zu so großen Torchancen. Das war bei dem Spiel dann doch eher Mangelware.
Ja, eine Szene gab's in der 19. Da war es Gnabry, der nach Müller-Zuspiel dann nochmal im Strafraum sich gefährlich in Szene setzen konnte. Birki war schon geschlagen, aber Piszczek, der hat den Ball dann knapp vor der Linie noch rausgeklärt. Ansonsten kamen die Bayern tatsächlich nicht in den Strafraum, mussten sich auf Schüsse aus der zweiten Reihe verlegen. Goretzka hatte dann einmal abgezogen, Birki geprüft, der hat da noch gut gehalten, aber kurz vor der Pause, da hatte dann auch Birki das Nachsehen, stand ein bisschen weit vor dem Tor vielleicht und ein Heber von Kimmich senkte sich dann über ihn drüber ins Netz zum am Ende Tor des Tages, aber da erstmal zum verdienten 1:0 Pausenstand für die Bayern.
Auf jeden Fall, aber Kimmich, was macht der denn mit diesem Ball? Er streichelt ihn über Birki und dann rein ins Tor. Ja gut, geschenkt, da stand zu weit vorne, aber also in dieser Situation blind. Der hat das nahezu blind gespielt. Der Kopf war nach unten auf den Ball gerichtet und er hat diese Situation antizipiert und das hat dann auch noch gepasst. Mhm. Großartig.
Absoluter Instinktfußballer.
Ja, er war der Matchwinner des Abends, aber sag mal, Haaland. Haaland?
Hm? Ja. Ja,
war der eigentlich auf dem Platz?
War sehr blass, war sehr abgemeldet.
Aus der ersten Szene, ne? Ganz am Anfang?
Ja, da gab es am Anfang diese Szene, wo er dann mal aufs Tor schießen durfte, wo Manuel Neuer ein bisschen weit vorm Tor war, sich von Haaland auch hat tunneln lassen, aber war ja zum
tunneln,
Glück Boateng
was
noch
das
da.
Denn?
Aber ja, passiert auch mal im Eifer des Gefechts. Aber
allerdings, ja.
Ist ja aus Münchner Sicht nochmal gut gegangen. Aber wenn wir zu Kimmich nochmal kurz zurückkommen, Geniestreich von ihm auf jeden Fall, gutes Auge und natürlich auch starke Technik, aber er wurde darauf hingewiesen von der Scouting- und Coaching-Abteilung. Die haben nämlich zu ihm gesagt, pass mal auf, der Birki, der steht immer so ein bisschen weit vorm Tor, versuch das doch mal auszunutzen. Ja. Aber den Plan zu haben ist das eine, aber den umzusetzen natürlich das andere.
Ja, da hat auch das Team hinter dem Team sozusagen alles richtig gemacht. Eine Gemeinschaftsleistung, da darf man sich mal mit dem Ellenbogen an den Ellenbogen schlagen und sich freuen. Ja, das haben sie schon gut gemacht. Das war ein wichtiger Sieg, muss man sagen. Und das bringt vielleicht auch so ein bisschen Ruhe für die nächsten Aufgaben, die ja auch nicht so leicht sind.
Das stimmt.
Wenn ich jetzt gesagt habe, naja, die müssen ja auch noch gegen Leverkusen spielen, aber da kommen wir gleich
noch zu. Da kommen wir gleich noch zu. Das kann schwer sein, es kann aber auch sehr leicht sein, wie auch gestern eine Mannschaft bewiesen hat. Aber bleiben wir nochmal bei den Bayern und bei ihrem wahrscheinlich eingetüteten Meistertitel durch diesen 1:0-Sieg. Es gab ja auch noch Szenen, wo dann zumindest normalerweise eigentlich auch der Video Assistant Referee nochmal hätte eingreifen können. Es gab ein vermeintliches Handspiel von Boateng im Strafraum, was der Schiedsrichter Stieler nicht als Handspiel erkannt hatte, was aber zumindest im Social Media Bereich sehr kontrovers diskutiert wurde. Und es gab ein Foul an Lewandowski, ja, wo auch kein Elfmeter am Ende gepfiffen wurde, obwohl das auch durchaus berechtigt hätte sein können. Aber der Video Assistant Referee, der Kölner ehemals Keller, jetzt ja nicht mehr Keller, der blieb still. Kam gar nichts.
Ich hatte das Gefühl, sitzt da überhaupt jemand, weil es gar keine Diskussionsgrundlage gab. Also es gab natürlich eine Grundlage, aber der Ansatz, das hat ja dann auch Trainer Flick zum Beispiel von außen reingerufen, hat gesagt, was ist denn da los, warum guckst du dir das denn nicht mal an? Aber da nicht mal den Anschein gemacht, das überprüfen zu wollen. Das kann ich in so einem im Spitzenspiel, erster gegen den zweiten, also das kann ich in keinem Spiel verstehen, wenn es eine sehr, sehr strittige Angelegenheit ist und die möglicherweise spielentscheidend sein könnte. Aber gerade in diesem Topspiel muss ich meiner Ansicht nach solche Situationen dann überprüft wissen.
Wie hast du es gesehen? Also bei Boateng würde ich sagen, ja, man könnte ihm zugutehalten, er ist ausgerutscht, er hat den Arm weggedreht, er hat sich vor allen Dingen auch selber umgedreht, ist von hinten angeschossen worden, auch wenn es in der Zeitlupe so ein bisschen aussah, als wenn er den Ellbogen ausfuhr.
Also ich möchte sagen, Hand ist immer ein extrem strittiges Ding. Ganz, ganz schwierig zu entscheiden. Man darf sich nicht beschweren, wenn es dafür einen Elfmeter gibt. Man muss sich meiner Ansicht nach aber beschweren, wenn Lewandowski den Elfmeter nicht bekommt. Also er war näher am Ball und er wird von der Seite einfach mal weggeschubst. Das ist für mich ein Elfmeter.
Akanji, sehr rustikal eingetreten, ne?
Ja, so, zumindest ist er überprüfbar. Und dann wäre er vielleicht auch zum Urteil gekommen, dass man da hätte pfeifen können.
Nun gab es auf jeder Seite eine Szene, beide nicht gegeben worden, von daher ging es dann am Ende wieder aus. Hat sich auch keiner wirklich groß beschwert, die Bayern haben mit 1:0 gewonnen. Was bedeutet das denn jetzt für Lucien Favre? Der hat sich ja so ein bisschen nach dem Spiel etwas kryptisch geäußert, gesagt, ja, er weiß, dass er jetzt wieder in der Kritik stehen wird, er wird sich da in ein paar Wochen mal zu äußern. Kann man jetzt ja auch in verschiedene Richtungen interpretieren.
Ja, also wenn man jetzt die Journalie sich gleich nach dem Spiel schon mal angeschaut hat, dann hat er da seinen Abgang schon angedeutet. Ach, das glaube ich nicht. Natürlich kann man das so deuten, aber ich glaube nicht, dass er das macht, dass er sich dann hinstellt und sagt, ja, in ein paar Wochen werde ich meine Rücktritt erklären, weil das ging jetzt schief. Nein, also das finde ich ein bisschen zu viel rein interpretiert.
Stand jetzt ist er auf jeden Fall noch im Amt, von daher gehen wir auch einfach mal davon aus, werden die Situation natürlich in unseren Sendungen hier ganz, ganz genau beäugen und euch entsprechend dann auch darüber informieren. Lass uns auf die anderen Spiele gucken, denn da war ja noch richtig was los, da gab es ja Tore en masse zum Teil, nicht bei allen. Fangen wir erstmal mit dem Spiel an, wo es keine Tore gab. Bremen und Gladbach 0:0, da hätten wir auch nicht unbedingt mitgerechnet, dass der aktuell Vierte in der Tabelle Gladbach beim Vorletzten am Ende nicht mal ein Türchen kriegt.
da muss ich sagen, Schapöchen, Schapöchen. Also das hat Werder gut gemacht und letztlich dann auch ein verdientes Unentschieden rausgeholt. Ich meine, 12-8 Torschüsse für die Gladbacher. Gladbach, die aktivere Mannschaft, mehr Ballbesitz, höhere Zweikampfquote. Aber Werder hat's natürlich dann eben auch ganz, ganz gut gemacht, muss man sagen. Und haben sich dann tatsächlich diesen Punkt redlich verdient. In der Endphase waren sie sogar noch die Mannschaft, die möglicherweise mehr fürs Spiel getan hat und möglicherweise eben doch noch das entscheidende Tor hätte machen können. Von daher ist der Punktgewinn wirklich, wirklich hochverdient.
Selke noch mit einer ganz, ganz dicken Chance. Kurz vor dem Ende, da hätte es nochmal klingeln können. Das wären natürlich 3 Punkte für Werder gewesen, aber die sind auch erstmal mit dem einen zufrieden, gerade zu Hause. Nach 7 Heimniederlagen endlich mal wieder ein Pünktchen geholt. Gucken wir auf Frankfurt und Freiburg. Die Frankfurter am Ende mit dem 3-3 auch sehr, sehr zufrieden. Die lagen ja zwischendurch schon auf komplett verlorenem Posten. 1-3 lagen sie zurück, ja, und hinten raus kamen sie es noch und haben es den Freiburgern dann noch vom Brot genommen.
Ja, aber so eine völlig, also eigentlich verkehrte Welt, muss man sagen. Schauen wir mal ganz kurz nur auf die Torschüsse. Frankfurt 34 Torschüsse, Freiburg 10. Davon hat Freiburg 3 Mal getroffen. Und zwar in Phasen, in denen Frankfurt einfach auch klar das Spielgeschehen in der Hand hatte, wo du dich gefragt hast, wo kommt das denn jetzt her? Ich meine, eine tolle Leistung von Freiburg, dann in Frankfurt dann auch so in Führung zu gehen. Respekt Frankfurt, dass sie sich da wieder reingekämpft haben, dann doch noch ein Unentschieden rausgeholt haben. Aber das hätten sie einfacher haben können, vor allem in der ersten Halbzeit.
Ganz genau. Am Ende aber 3-3. Und jetzt gucken wir auf das Spiel, was auch nochmal Tore satt geboten hat, aber auf dem Ende, wo wir es wahrscheinlich im Vorfeld alle nicht erwartet hatten. Die Leverkusener, 6 Siege und 1 Remis aus den letzten 7 Spielen geholt und dann treffen sie auf den VfL Wolfsburg und verlieren zu Hause mit 1-4.
Ja, unfassbar. Unfassbar. Also auch da haben, glaube ich, also zum Glück waren keine Fans im Stadion, weil die hätten gedacht, sie sind hier komplett im falschen Film. Auch da, lass mich ganz kurz, auch wenn das niemals wirklich aussagekräftig ist, aber es ist signifikant. Leverkusen, 640 Pässe gespielt. Wolfsburg, 2/3 weniger, 276 Pässe. Leverkusen 70% Ballbesitz, Wolfsburg 30%. Leverkusen bessere Zweikampfquote, doppelt so viele Ecken rausgeholt, aber die verlieren das Ding 4-1. Also das ist unfassbar. Wolfsburg schoss 14 Mal aufs Tor und hat 4 Mal davon getroffen. Da muss ich Leverkusen fragen, ob sie denn die Effizienz irgendwo auf der Autobahn verloren haben auf dem Weg ins Stadion.
Und das ist natürlich ein Sieg, der sich für Wolfsburg dann auch in der Tabelle auszahlt. Die Freiburger haben den Dreier nicht geholt, nur 1 Punkt geholt. Das bedeutet für Wolfsburg natürlich, sie konnten sich ein bisschen absetzen. Auf Platz 6 haben jetzt 4 Punkte Vorsprung vor den Freiburgern und stehen damit momentan zumindest mal in der Europa League Qualifikationsrunde. Stand jetzt also von daher Wolfsburg einer der Gewinner dieses ersten Teils des 28. Spieltags der Bundesliga. Der zweite Teil folgt ja heute Abend, beziehungsweise bei uns gleich noch in der Sendung. Vorher haben wir aber noch ein bisschen was anderes für euch vorbereitet. Es gibt erstmal eine kurze Pause und danach geht's weiter mit der Dreierkette.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Er hatte es, klar, aber er gibt es auch, nämlich von seiner vielen Kohle üppiges Trinkgeld. Ich spreche von NBA-Star Andre Drummond. Der aß kürzlich in einem Restaurant in Florida, hatte am Ende knappe $170 auf der Rechnung. Die zahlte er natürlich und er legte noch einmal $1,000 Trinkgeld obendrauf mit dem Vermerk ans Personal: Danke fürs großartig sein. Man muss jetzt wissen, Trinkgelder in den USA, das hat für die Bedienung dort noch eine viel größere Bedeutung als bei uns in Deutschland. Vor allem jetzt natürlich auch in der Corona-Krise, wo Restaurants in Florida beispielsweise gerade mal mit 25%iger Auslastung öffnen dürfen. Also Andre Drummond für dieses Trinkgeld, das ist schon eine wirklich tolle Sache. Da gebührt ihm sehr viel Lob, ein echter Top.
Ein echter Flop sind dagegen Tennis-Grand-Slams von der Geisterkulisse. Das findet zumindest Petra Kvitova, die zweifache Wimbledon-Siegerin, zuckt beim Gedanken, endlich wieder einen Grand-Slam spielen zu können, zwar ungeduldig mit dem Handgelenk, aber spielen würde sie denn trotzdem nicht, wenn keine Zuschauer dabei wären. Dann würde sie lieber zu Hause bleiben, sagt sie. Die Fans seien schließlich der Motor jedes Sportlers, begründete sie ihre Argumentation in einem Interview mit AFP. Geisterspiele, Das habe ein Grand Slam nicht verdient. Ich finde, das ist ein echter Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Heute gratulieren wir einem der letzten Typen auf dem Fußballplatz. Paul Gasser Gascoigne feiert seinen 53. Geburtstag. Und dass er das kann, das grenzt fast schon an ein Wunder.
Ja, denn neben zahlreichen Skandalen und vor allem wegen seiner Alkoholexzesse machte er nach seiner Fußballerkarriere vor allem mit Notoperationen und Aufenthalten auf Intensivstationen Schlagzeilen. Sein Leben hing wirklich mehrfach am seidenen Faden.
Große Probleme also im Leben, aber Gasser war ein Gigant auf dem Platz. Das sagen alle, die mit ihm zusammen gespielt haben, wie zum Beispiel auch Stuart Pearce.
He's the best player I've ever played with, talent-wise. He had an arrogance on a football pitch, a good arrogance that said, I'll be the best. The one defining thing, he loved football. He'd be on the training pitch longer than any player. You would struggle to drag him off. He was incredible, and his love for the game was incredible. For me, we've not seen the likes of him since. There's never been another Gasser in an England shirt. That's why England got to 2 semi-finals, because of Gascoigne.
Wenn er gut drauf war, dann war Gascoigne einer der genialsten Fußballer seiner Zeit. Verletzungen, der große Druck der Öffentlichkeit, aber auch Einsamkeit trieben ihn jedoch immer wieder zu Alkohol und Drogen.
Es ist ein Junge aus einfachen und auch aus zerrütteten Familienverhältnissen, der vielleicht etwas mehr Führung im Leben benötigt hätte, sich zu oft auf falsche Ratgeber verlassen hatte und wahrscheinlich auch ein bisschen zu naiv war. Das meint sein langjähriger Mitspieler Alan Shearer, der zudem auch noch eine typische Gasser-Geschichte erzählen kann.
Gasser was telling everyone that he booked this magnificent holiday in South Africa. I said, Gasser, you're going to South Africa? What about the apartheid? He said, no, it's fine, I'm staying in the hotel.
Diese Anekdote von Anfang der 90er Jahre macht deutlich, Gascoigne ist vielleicht nicht der gebildetste, aber laut Alan Shearer hat er viel wichtigere Vorzüge.
He is an honest, genuine, nice guy.
Und genau wegen dieser Vorzüge, wegen seiner unverstellten Emotionen auf und neben dem Platz, hat er auch heute immer noch einen ganz, ganz festen Platz in den Herzen der Engländer und aller sportlichen Wegbegleiter.
Wir wünschen Gasser einen glücklichen und ja, sehr trockenen 53. Geburtstag.
Heute in der Sportgeschichte.
Wir schauen zurück auf eine echte Sensation, auf einen Meilenstein der Sportgeschichte.
Vielen, auch noch so Sportbegeisterten, wird dieser Name nichts sagen, aber er wird für immer mit dem Zehnkampf verbunden bleiben.
Roman Schäberle, im Alter von damals 27 Jahren, knackte er am 27. Mai 2001 als erster Zehnkämpfer der Welt die legendäre 9000-Punkte-Marke, die Schallmauer im Zehnkampf. Am Ende kam er auf 9026 Punkte und versetzte den österreichischen TV-Kommentator Robert Seger in schiere Ekstase.
Er braucht eine Zeit von 4:25:93. Komm, es kann sich ausgehen. Wir leben einen Weltrekord, meine Damen und Herren. Komm, 20:21, jawohl! Weltrekord im Zehnkampf. Über 9000 Punkte. Noch 2 Sekunden Zeitreserve von diesem Mann, Roman Schäberle.
Und weil der Name so schön und so selten ist, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, wo das Ganze passiert ist. Im österreichischen Götzis beim, Achtung, Mösle-Mehrkampf-Meeting. Pubertäres Kichern wäre jetzt angebracht.
So klingt ein Ort, um Geschichte zu schreiben. Die 9026-Punkte-Marke hielt 11 Jahre und wurde erst im Juni 2012 durch den Amerikaner Ashton Eaton gebrochen. Roman Schäberles großes Ziel war es, die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen zu gewinnen. Das ist ihm dann auch gelungen. Nicht mehr ganz so weltrekordverdächtig, aber immer noch mit sensationellen 8.893 Punkten, damals olympischer Rekord.
Eine von ganz, ganz vielen Bestleistungen in seinem Leben. Er hat ja einiges gewonnen. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney zum Beispiel die Silbermedaille, bei der WM 2003 in Paris auch eine Silbermedaille. Aber er hat sich nie so gefreut wie 2001, als er eben als erster Zehnkämpfer die magische Grenze von 9000 Punkten übertroffen hatte. Roman Schäberle, der vergoss literweise Tränen des Glücks. Er lag völlig ausgelaugt auf der Tatanbahn und weinte hemmungslos. Und hemmungslos geweint hat wahrscheinlich noch einer, nämlich sein Landsmann Thomas Dvorak.
Ja, denn der hielt den Zehnkampf-Weltrekord vor ihm, allerdings noch mit knapp unter 9000 Punkten. Für diesen Fabelrekord bekam er damals 80.000 Mark. So viel wie ein mittelmäßiger Fußballprofi in einer Woche.
Aktuell liegt der Weltrekord übrigens nur dezent höher, 100 Punkte höher als von Schäberle aufgestellt in Götzes 2001 bei 9.126 Punkten und den hält der Franzose Kevin Mayer.
Stand jetzt aktuell.
Sport im Allgemeinen, aber speziell auch der Fußball, ist eine höchst politische Angelegenheit überall in der Welt. Denn es gibt wohl kein Land, in dem Machthaber, demokratisch Legitimierte oder auch Diktatoren den Fußball nicht für ihre Zwecke einzuspannen versuchen. Weltweit kämpfen Ultras in Revolutionen oder Staatsunternehmen übernehmen Clubs im Ausland, um ihren Regierungen dort politischen Einfluss zu sichern. Das wird alles deutlich, wenn man das neue Buch des Journalisten Ronny Blaschke liest, Machtspieler, Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution. Revolution heißt es, im Verlag Die Werkstatt ist es erschienen und in den 13 Kapiteln des Buches zeigt Ronny Blaschke, wie der Fußball weltweit zwischen die Fronten von Politik, Protest und Religion gerät. Ich habe mit ihm über sein Buch sprechen können. Warum ist der Fußball denn so geeignet, um von der Politik instrumentalisiert zu werden?
Ja, der Fußball ist gerade, sagen wir mal, in den Diktaturen, wo es so ethnisch, konfessionell, kulturell so sehr komplizierte Gesellschaften gibt. Da kann ein Diktator, da kann eine Autokratie durch diesen beliebten Sport, durch diesen beliebten Fußball eben alle möglichen Menschen erreichen. Ja, es gab schon vor 100 Jahren, da hat der Iran versucht, die konservative Gesellschaft mit dem westlichen Import Fußball lebendiger zu machen. Wir haben dann durchs ganze Jahrhundert, ja, da war ich auch überrascht, wie lange das schon so ist, dass sich Diktatoren auf den Tribünen gezeigt haben, mit Fußballern Fotos gemacht haben. Sie haben Exempel statuiert im Irak, in Libyen. Da wurden kritische Fußballer gefoltert, getötet. Und da konnte man eben der Bevölkerung zeigen, im Fußball, wenn wir da prominente Fußballer sogar inhaftieren, mit uns ist nicht zu spaßen.
Diese Motive, die die Diktatoren, diese Machthaber haben, kann man die gruppieren? Kann man sagen, das ist in der Region wirklich so und in einer anderen Region anders? Oder gibt es da noch übergreifende Gemeinsamkeiten zwischen Kontinenten?
Ja, das ist ja, aber es gibt ja viele, viele große Bücher, wo der Reporter so gereist ist und das auch verknüpft hat. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit, weil ich Ruanda nicht mit Argentinien, nicht mit Katar vergleichen möchte, kulturell und auch von den Epochen. Wenn wir mal im Mittleren Osten bleiben, das finde ich ganz spannend. Syrien zum Beispiel, das hat uns ja die letzten Jahre sehr bewegt. Da war der Diktator Bashar al-Assad, der war nie großer Fußballfan, aber er hat den Fußball eben auch genutzt, weil er eine neue Normalität braucht, eine Normalität, um Investoren wieder zu bekommen für den Wiederaufbau des Landes. Und da war er auch den Fußball genutzt, ja, weil der Fußball wichtig war. Und selbst Fußballer, die sich sehr früh gegen Assad positioniert haben, sind vor wenigen Jahren wieder zurückgekehrt ins Team, weil sie gedacht haben, Assad, der wird den Krieg gewinnen. Und Leute, mit denen ich gesprochen habe, die vermuten, dass diese Spieler unter Druck gesetzt wurden, vielleicht sogar deren Familien unter Druck gesetzt wurden. Es gab Stadien in Syrien, aus denen wurden Raketen abgefeuert, die wurden als Gefangenenlager genutzt. Also das gab es immer wieder, dass Fußballstadien da ganz, ganz praktisch auch Infrastruktur für das Militär wurden. Und ja, das ist nicht nur in Syrien so, sondern es war auch in anderen Ländern so.
Wie politisch ist denn der Fußball aktuell in Deutschland aus deiner Sicht?
Der Fußball ist immer politisch und ich will das gar nicht als Gegensatz aufmachen. Es gab immer schon Funktionäre, die waren Politiker und Politiker, die haben sich im Fußball missgemischt. Wir erinnern uns noch an den Besuch der Kanzlerin in der Kabine, Angela Merkel mit Mesut Özil und so weiter. Wir können uns auch jetzt noch Jahre später darüber lustig machen und aufregen und es ist politisch. Aber es gibt viele Länder, wo man sich da eben nicht drüber aufregen kann, wo man Angst haben muss vor der Diktatur. Im Iran zum Beispiel, da hat ein Fan geschätzt, jeder 50. Stadionzuschauer gehört dem Geheimdienst an. In Syrien dürfen sich die Ultras nicht mehr Ultras nennen lassen, weil man damit eben Protest verbindet. Also Fußball ist überall in verschiedenen Schattierungen, in verschiedenen Gefahrenstufen politisch. Und ich hoffe, dass das Buch so einen Teil dazu beitragen kann, das noch deutlicher zu machen.
Und ob es das kann, das Buch Machtspieler von Ronny Blaschke, davon könnt ihr euch selbst überzeugen. Das ganze Interview mit ihm hört ihr übrigens in unserer Podcast-Serie Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Und wenn ihr auf unsere Facebook-Seite facebook.com/meinsportpodcast.de schaut, dann findet ihr dort ab heute ein Gewinnspiel. Bei dem verlosen wir 3 Exemplare des Buches Machtspieler von Ronny Blaschke. Macht also mit, gewinnt und lest rein. Und wer nicht zu den glücklichen Gewinnern gehört, der kann das Buch im Verlag Die Werkstatt natürlich auch kaufen. Lohnt sich auf jeden Fall.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Das Topspiel ist zwar schon gespielt, aber trotzdem gibt's heute noch einmal 5 Bundesliga-Partien.
Und auch diese 5 Partien haben jede für sich einen ganz besonderen Reiz. Gehen wir zunächst mal die einzelnen Spiele durch. Leipzig gegen Hertha zum Beispiel. RB trifft auf seinen Lieblingsgegner in der Bundesliga.
6 der bisherigen 7 Duelle konnte Leipzig gewinnen und alleine Timo Werner, der schoss dabei 8 Tore gegen die Hertha.
Aber Vorsicht, die Hertha ist die Mannschaft der Stunde. Mit Bruno Labbadia an der Seitenlinie gab es 2 Siege und 7:0 Tore. Auch wenn die bisherigen Gegner kleineres Format hatten als Leipzig, ein ganz dickes Ausrufezeichen aus der Hauptstadt.
Und so eins würde auch Schalke gern mal wieder setzen, doch bei denen sorgt die aktuelle Form eigentlich leider aus ihrer Sicht nur für Fragezeichen. Erst von Dortmund, dann auch noch von Augsburg vermöbelt.
Ja, und für die Knappen hagelt es derzeit schlechte Nachrichten. Die jüngste gestern, Zuazerda, wird wegen eines Außenbandanrisses für den Rest der Saison ausfallen. Er wird mit seiner Torgefährlichkeit gerade jetzt in dieser schwierigen Phase echt fehlen.
Der Junge hat aber auch ein wirklich fieses Verletzungspech. Erster Sprunggelenk, dann ein Zehenbruch und jetzt auch noch das. Für Schalke geht's also ohne Serdar nun nach Düsseldorf. Die Düsseldorfer sind zwar seit 5 Spielen ungeschlagen, spielten aber zuletzt 4-mal nur Remis.
Ja, Düsseldorf kriegt den Dreier einfach nicht hin. Mal ist es Pech wie gegen Paderborn, mal ist es Unvermögen wie gegen Köln. Wenn Schalke hier keinen Punkt holt, dann weiß ich's auch nicht mehr.
Hoffenheim empfängt derweil Köln, 2 direkte Tabellennachbarn treffen aufeinander und der Sieger der Partie, der wird auf einem einstelligen Tabellenplatz dann den Spieltag beenden. So weit oben war Köln in dieser Saison noch nie.
Die Chancen, dass sie es nach dem 28. Spieltag tun, stehen aber gar nicht so schlecht. Der Trend spricht für die Geißböcke. 17 Zähler holten sie bisher in der Rückrunde, Hoffenheim dagegen gerade mal 9.
Immerhin 3 mehr als Schlusslicht Paderborn, die sind gegen Augsburg jetzt zum Siegen verdammt. Wenn sie denn die ohnehin ganz kleinen Hoffnungen auf den Klassenerhalt wenigstens noch ein bisschen zucken lassen wollen.
Augsburg hat nach dem Sieg gegen Schalke aber ordentlich Rückenwind und könnte mit einem Dreier sich weiter von unten absetzen.
Und last but not least geht es für Union Berlin ja auch noch gegen Mainz 05.
Und da gilt für beide genau das, was für Augsburg auch gilt. Punkten, Punkten, Punkten und weiter Distanz zum direkten Abstiegsstrudel zu bekommen.
Ausführlichere Informationen auf die Abendspiele, die hört ihr natürlich im Bully-Special hier auf meinsportpodcast.de mit dem Kollegen Julius Eid. Und anhören könnt ihr das mit dem Podcatcher eurer Wahl oder eben direkt bei uns auf der Webseite.
Ja, und Leichtathletik wird es heute Abend auch noch geben. Der SC Neubrandenburg hat nämlich eine behördliche Genehmigung bekommen und darf, hört, hört, ein Meeting abhalten.
Genau, ein Einladungswettkampf. Diskuswurf, Kugelstoßen, Speer und Weitsprung stehen auf dem Programm. Also alle Sportarten, die man schön sozial isolieren kann. Zuschauer sind zwar keine zugelassen, aber die Sportler, die dürfen endlich mal wieder einen Wettkampf bestreiten.
Sind ja auch bekannte Namen mit dabei, Julia Harting zum Beispiel oder auch der deutsche Meister im Diskuswurf Martin Wierich, beide am Start. Auch die Leichtathleten dürfen endlich ein bisschen von der neuen Normalität schnuppern.
Und wir lassen euch auch nochmal ins Programm von meinsportpodcast.de hineinschnuppern. Ihr kriegt nämlich noch eine kleine Podcast-Empfehlung von uns. Dennis Draber von 96 Freunde, dem Hannover 96 Podcast, der erzählt euch jetzt mal, was es in dieser neuen Ausgabe gibt. Da gibt's was ganz Besonderes. Hallo Dennis.
Moin Malte, moin Andreas. Wir sprechen in 96 Freunde, der Hannover Podcast, mit jemandem, der tatsächlich im Stadion war. Hat ja heutzutage Seltenheitswert. Und zwar war der live dabei beim Spiel Hannover 96 in Osnabrück. Und wir widmen uns der Frage, lieber Geisterspiele als gar kein Fußball? Tja, schwierig zu beantworten. Ich weiß nicht, ob ihr da schon eine Antwort drauf gefunden habt. Wir versuchen sie zu finden in unserer neuen Folge von 96 Freunde mit Christian und Dennis, mit unserem Optimisten Runner Tobi, unserem Pessimisten André und Hecki, dem stellvertretenden Pressesprecher von Hannover 96. Schaltet ein, mich wird's freuen.
Und das war's dann auch von uns bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir sind natürlich morgen wie jeden Werktag wieder um 7.07 Uhr für euch da und bringen euch dann auf den aktuellen sportlichen Stand. Jetzt versorgen euch mit hoffentlich genug Argumentationsfutter, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine bestens gerüstet seid.
Apropos Kaffeemaschine, kurzer Schluck. Jetzt kommt gut durch den Tag und nutzt die Zeit. Abonniert Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Gebt uns dort gerne ein paar Sterne. Über 5 sind wir gar nicht böse. Und schreibt uns eine kleine Rezension. Sagt uns, was ihr vielleicht besser oder anders haben wollt. Und wenn euch Stand jetzt gefällt, dann empfehlt uns und auch gerne meinsportpodcast.de Wenn eure Familie das gerne hören will, sagt's ihnen und auch die Freunde, lasst es sie wissen.
Hier finden nämlich alle, also ihr und eure Lieben, Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt unsere kleine Sendung am Morgen natürlich im Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse, einen schönen Sporttag und natürlich bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.